Gute Laune im Feierabend, fröhlich mit der Lieblingsmusik im Auto, ab nach Hause. Und dadurch dann total abgelenkt sein. Vorne bremsen die anderen Autos und bei munteren Musikmitträllern fällt das dann gar nicht auf. Rums! Unfall. 2022 gab es 2,4 Millionen Verkehrsunfälle in Deutschland. Passiert ganz schön oft. Was mache ich eigentlich nach einem Unfall als erstes? Die Unfallstelle sichern, schauen, ob andere verletzt sind oder doch erstmal nach mir selbst schauen. Kurz nach der Führerscheinprüfung, ja, da weiß das noch jede und jeder. Bei mir ist die Fahrprüfung jetzt ja schon so ein bisschen her. Ich habe noch dieses kleine rote Heftchen als Führerschein. Kennen viele gar nicht mehr. Und ich wüsste tatsächlich nicht mehr hundertprozentig die richtige Reihenfolge der Maßnahmen bei einem Unfall. Und damit bin ich kein Einzelfall. Wie gut, dass ich diesen Podcast moderiere, da kann ich jetzt mein Wissen auffrischen. Können wir alle? Die BGW, die bietet nämlich zahlreiche Informationen und Angebote an. Über genau diese spreche ich gleich mit Lars Welk von der BGW. Und ich rede mit Fahrsicherheitstrainer Kai Schulte. Einfach die nächste halbe Stunde hören und dann sicherer unterwegs sein. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Hi Lars, schön, dass du da bist.
Hi Ralf, freut mich, dass ich hier sein kann.
Lars, wenn ich mir hier so deine Berufsbezeichnung anschaue, da habe ich ein paar Fragezeichen im Kopf. Hauptverwaltung, Organisationsberatung für Sicherheit und Gesundheit, BGW, Gesamtbereich Präventionsdienste. Was genau ist dein Job?
Ist doch eigentlich selbsterklärend, oder Ralf? Also ich glaube, der Kern ist in der Aussage Organisationsberatung für Sicherheit und Gesundheit. Das heißt, wir machen Beratungsprojekte mit unseren Mitgliedsunternehmen. Entweder wir selbst als interne BGW-Referenten oder wir haben auch einen relativ großen Pool von externen Beratenden, die für uns arbeiten. Das sind so um die 40 Leute deutschlandweit und wir unterstützen unsere Betriebe, naja, bei allen ihren Anliegen. Und in der letzten Zeit ist das vor allen Dingen eine Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen oder auch bei der Implementierung von betrieblichem Gesundheitsmanagement. Und leider auch bei so Themen wie dem Umgang mit Gewalt und Aggression. Das hat nämlich ziemlich zugenommen und ist vielleicht auch so ein bisschen eine Brücke schon zum Straßenverkehr, weil da nehme ich das auch ein wenig so wahr.
Es gibt auch einige Folgen, die ihr bei Herzschlag nochmal nachhören könnt zum Thema Aggression und Gewalt, auch physische, psychische, sexualisierte Gewalt. Schaut mal bei eurer Podcast-App nach, was wir da schon für Themen für euch als Podcast-Folge haben. Ja, du hast es gerade gesagt, es ist wirklich ein ganz, ganz komischer Zufall. Wir haben jetzt diese Podcast-Folge und heute Morgen, als ich draußen unterwegs war, ist vor mir ein Fußgänger bei Rot über die Straße gegangen. Also es war leuchtend rot, nicht gerade erst umgesprungen, die Ampel. Der ist tatsächlich einfach so auf die Straße und zwei Autos, die echt nicht langsam daran fuhren, mussten ganz stark abbremsen. Und dabei hat dann der eine Autofahrer deutlich und doll und ja, auch hast du am Gesichtsausdruck gesehen, aggressiv gehupt. Nach dem Motto, was fällt ihm da ein, einfach bei Rot über die Straße zu gehen. Der Fußgänger ist daraufhin stehen geblieben, hat sich langsam zu dem Autofahrer umgedreht, mitten auf der Straße, ist 2-3 Schritte auf den zugegangen. Wir Fußgänger, wir standen also, hä? Und dann hat er dem durch die Windschutzscheibe nah am Auto böse angeschaut. Also es war wie so ein Mafia-Moment irgendwie. Und auch der andere Autofahrer, der daneben ja auch stehen geblieben ist, guckte etwas entsetzt. Und der hupende Autofahrer ist wirklich im Auto und ein bisschen so zurückgegangen. Dann hat er sich wieder langsam umgedreht, der Fußgänger, und ist weiter über die Straße gegangen. Also wirklich ein gruseliger Moment. Ganz merkwürdiges Verhalten.
Klingt eher wie so ein Django-Moment.
Absolut. Also er hätte jetzt auch seinen Colt ziehen können. Und eine Frau auf der anderen Seite, die auch als Fußgängerin da war, die ist gleich so 2-3 Schritte zur Seite gegangen. Ja, fand ich auch einen sehr merkwürdigen, aber auch einen sehr aggressiven Moment, weil du angesprochen hast, auch die Aggressivität nimmt im Straßenverkehr zu.
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie die Verkehrsteilnehmenden miteinander umgehen und was sich eigentlich auch verändert hat auf den Straßen. Einerseits haben wir ständig größer werdende Fahrzeuge. Weiß nicht, was du so für ein Auto besitzt, wenn du dann eins hast.
Ich habe so einen typischen Kombi. Also ich habe nicht so ein Rad, was so groß ist wie zwei Kinder übereinander. Bei mir sieht es noch normal aus mit dem Auto, finde ich.
Okay, also kein SUV oder sowas. Aber es gibt ja auch die SUVs unter den Fahrrädern, also Lastenfahrräder beispielsweise, die ja zum einen benutzt werden, um, naja, Dinge einzukaufen oder die Kinder meinetwegen wegzubringen. Dann haben wir die vielen Lieferdienste und Kurierdienste, die unterwegs sind. Wir haben dann Fußgänger, hoffentlich nicht alle so aggressiv wie dein Django. Wir haben neuere Verkehrsmittel, die schneller werden. Also wir haben E-Bikes und Pedelecs, wir haben die E-Roller. Wir haben viele Scooter und die konkurrieren ja letzt alle um einen knappen Straßenraum. Und man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, das führt schon dazu, dass das Thema Rücksicht jetzt nicht mehr so im Vordergrund steht.
Ist das auch ein Grund, warum das Thema Mobilität so eine wichtige Rolle für die BGW ist mittlerweile?
Ja, ist bestimmt ein Thema. Das Thema Mobilität spielt ja eigentlich für uns schon immer eine wichtige Rolle. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir ein relativ hohes Unfallgeschehen haben. Das heißt, wenn man sich so anguckt, was passiert und wie ist die Aufteilung beispielsweise von Arbeitsunfällen und von Wegeunfällen, dann können wir einfach sagen, wir haben als BGW ein sehr hohes Wegeunfallaufkommen. 2023 sind es, glaube ich, nahezu 38.000 Wegeunfälle gewesen. Und was man ja auch sagen muss bei den Wegeunfällen ist, die sind in der Regel mit langen Ausfallzeiten verbunden. Das heißt, die Menschen, die fallen dann eine lange Zeit aus für den Arbeitgeber und teilweise sind da auch heftige Verletzungen. Das heißt, das ist sowohl für die Unternehmen ein teures Risiko als natürlich auch für uns als Unfallversicherung. Denn wir sind natürlich dafür da, Unfälle bestmöglich zu entschädigen und vernünftige Reha-Leistungen anzubieten. Und die kosten natürlich eine Menge Geld. Was auch noch dazu kommt, wenn man sich so anguckt, wir haben als BGW jetzt nicht wahnsinnig viele tödliche Unfälle, aber der größte Anteil der tödlichen Unfälle ist tatsächlich bei Wegeunfällen im Straßenverkehr.
Jetzt musst du die Wegeunfälle ganz kurz erklären, das sind die Fahrten halt von oder zu der Arbeit, ne?
Ja, ganz genau. Das sind die Fahrten von und zur Arbeit und nicht die Fahrten, die ich bei einer dienstlichen Tätigkeit mache. Also Wegeunfall ist wirklich das morgens aufstehen, ins Büro pendeln und das kann ich ja mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln machen. Ich glaube, den meisten fällt dann immer das Auto ein, aber wenn man sich so anguckt, gerade so in Zeiten des Deutschlandtickets und wo Betriebe ja eigentlich auch viel machen können, um eine sichere Verkehrsteilnahme zu stärken, da kann ich ja vielleicht lieber auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, dann sollen die Leute doch, wenn möglich, klar weiß ich, geht nicht überall, den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Oder eben auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder gern auch zu Fuß gehen. Allerdings, wenn ich mir so die Zahlen angucke, also wenn man unser Wegeunfallgeschehen anguckt, dann passieren tatsächlich die meisten Unfälle mit dem Auto. Also Pkw-Unfälle sind da immer die klare Nummer eins. Und an zweiter Stelle sind aber tatsächlich schon die Unfälle mit Fahrradbeteiligung.
Was kann man als Unternehmen jetzt machen, um Angestellte im Straßenverkehr zu schützen?
Kann man eine ganze Menge tun. Der erste Schritt für mich wäre eigentlich, wir nennen das immer gerne eine Präventionskultur, dass ich daran arbeite. Das heißt, dass ich so ein Thema wie Verkehrssicherheit, wie auch viele andere Themen, immer wieder mir anschaue. Also was ja wichtig ist, ist, dass Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung machen. Das ist eine gesetzliche Vorschrift. Und ja, wir wissen, Unfälle, gerade Verkehrsunfälle, sind jetzt für so einen einzelnen Betrieb, also wenn ich mir jetzt ein kleineres Unternehmen vorstelle, vielleicht mit 30 Beschäftigten, da kann es natürlich gut sein, dass da niemals ein Verkehrsunfall passiert. Aber es ist natürlich trotzdem immer ein Thema, mit dem sich ein Betrieb beschäftigen sollte. Wenn ich eine funktionierende Präventionskultur habe, dann lebe ich so ein Thema auch. Das heißt, ich gucke mir an, was für ein Unfallgeschehen habe ich, was für ein Krankheitsgeschehen habe ich. Ich analysiere meine Fehlzeiten. Ich spreche vor allen Dingen auch mit Beschäftigten und mache es einfach zum Thema. Und gerade beim Thema Verkehrssicherheit, da gibt es wahnsinnig viele Berührungspunkte. Also wenn ich mir beispielsweise vorstelle, ich wäre jetzt meinetwegen Inhaber einer ambulanten Pflegestation. Da habe ich ja ganz häufig Pflegedienste, die ihre Tätigkeit per Auto machen. Und was spricht dagegen, wenn man vielleicht die Beschäftigten da auch mit einbezieht und eine vernünftige Einweisung macht in diese Autos? Und das ist nämlich das, was häufig nicht passiert. Kennt vielleicht jeder, der schon mal bei so einem Autohaus gewesen ist und sich ein neues Fahrzeug vielleicht gekauft hat. dass die mittlerweile so viel technische Ausstattung haben. Und häufig ist es aber so, die Beschreibung der technischen Ausstattung, die findest du dann vielleicht in dem Heftchen, was der Autoverkäufer dir beigibt. Aber eine richtige Einweisung erfolgt nicht. Und ich finde, eine richtige Einweisung auf ein Fahrzeug ist immer ein ganz wichtiges Thema, damit da keine unliebsamen Überraschungen aufkommen.
Beim Mietwagen dauert das bei mir teilweise die gesamte Fahrt, dass ich mal irgendwann herausgefunden habe, wie denn die verdammte Klimaanlage jetzt funktioniert. Dann ist man auch sehr viel mit den Augen irgendwie weiter im Fahrzeug unten beschäftigt als auf der Windschutzscheibe. Da fehlt auch vielleicht immer mal so eine Kurzeinweisung. Wie unterstützt die BGW jetzt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Verkehrssicherheit zu schulen und zu sensibilisieren vor allem auch?
Da gibt es eine ganze Menge Angebote. Ich glaube, diese Folge, die fokussiert ja so ein bisschen auf dem Thema unserer Mobilitätstrainings, so haben wir das ja genannt. Das heißt, das sind alles Trainings, die sich mit dem Thema sichere Mobilität beschäftigen. Dazu gehören Pkw-Trainings auf Übungsplätzen, also auf Verkehrsübungsplätzen, kennt, glaube ich, jeder. Dann gibt es Trainings im realen Straßenverkehr, das sind die sogenannten Eco-Safety-Trainings. Dann haben wir Fahrradtrainings und E-Bike-Trainings im Programm und wir haben auch Trainings für sicheres Motorradfahren im Programm und es gibt auch die Möglichkeit, über uns Zuschüsse zu bekommen, um Fahrsimulatoren zu leihen oder auch um betriebliche Aktionstage zu bestücken.
Ihr habt durch eine Kundenbefragung die Zielgruppe für diese Trainings ermittelt. Was kam denn bei dieser Befragung raus und was war das Wichtigste dabei?
Die Kundenbefragungen, die machen wir als BGW schon eine ganze Weile, weil wir eigentlich immer rauskriegen wollen, ob unser Portfolio gut aufgestellt ist und ob die Nutzer, also unsere Mitgliedsunternehmen und die Teilnehmenden, ob die zufrieden sind mit den Angeboten oder ob die Verbesserungsvorschläge beispielsweise haben. So war das eben auch bei dieser Kundenbefragung für die Mobilitätstrainings. Zum einen haben wir ja unser Portfolio deutlich erhöht. Das heißt, es gibt nicht nur das klassische Fahrtraining, sondern auch ganz andere Trainings. Wir haben mit der Befragung dann rausgefunden, wie die Aufteilung ist. Und dabei haben wir rausgefunden, dass knapp 80% der Mobilitätstrainings mit dem Pkw gemacht werden. Etwa 11% werden mit Motorrädern gemacht. Und wir haben auch gesehen, dass die meisten Leute, die an der Befragung teilgenommen haben, immer noch die Trainings auf den klassischen Übungsplätzen buchen. Also das sind ja in der Regel Eintagestrainings, wo ja ganz häufig so das Bremsen in Extremsituationen beispielsweise im Fokus steht. Wir haben herausgefunden, dass beispielsweise die Eco-Safety-Trainings, über die Kai noch sprechen wird, bislang noch nicht so bekannt sind und noch nicht so wahnsinnig häufig in Anspruch genommen werden. Was wir auch herausgefunden haben, das hat ein bisschen so eine längere Vorgeschichte. Es gab bei uns immer mal wieder Anfragen, ob wir denn auch Trainings für Fahrradfahrende anbieten können. Das hatten wir lange gar nicht im Programm. Haben wir jetzt seit ein paar Jahren im Programm. Wir haben gesehen, ob diese Trainingskurse gebucht werden. Auch da würde ich sagen, müssen wir noch mal ein bisschen Werbung machen. Oder muss man mal gucken, weil die werden auch noch nicht so häufig gebucht. Wir haben aber gesehen, dass es auch E-Bike-Trainings gibt, die jetzt stärker in Anspruch genommen werden. Ist ja vielleicht auch klar, weil das ja auch einfach, naja, für viele doch, ist jetzt ja kein neues Verkehrsmittel mehr, aber man hat doch ein bisschen andere Fahrweisen, die man bedenken muss. Und ich glaube, man muss vor allen Dingen für sich klar haben, dass man da deutlich schneller unterwegs ist und dadurch natürlich sich in ganz andere Gefahren bringen kann. Und was man ja auch im Straßenverkehr immer wieder merkt, ist, dass das auch zu Fuß gehende häufig gar nicht so gut einschätzen können, wie schnell plötzlich Fahrradfahrer mit dem E-Bike unterwegs sein können. So, das haben wir rausgefunden. Wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge Sachen rausgefunden, die für uns wichtig sind. Für uns war es vor allen Dingen natürlich wichtig, auch rauszukriegen, sind die Leute zufrieden mit den Trainings? Sind die Leute zufrieden mit den Inhalten der Trainings? Und ist das etwas, was wir guten Gewissens weiterempfehlen können und ja, in unserem Angebot behalten können? Und da haben wir eigentlich ein sehr positives Feedback bekommen. Also die allermeisten der Befragten haben gesagt, dass sie mit den Trainings sehr zufrieden sind, dass sie sich jetzt sicherer fühlen im Straßenverkehr. Manche haben das auch als eine Teambuilding-Maßnahme eingesetzt. Ganz so ist natürlich nicht gedacht, aber wenn das als Nebeneffekt rausspringt, prima, kann man ja gar nichts dazu sagen. Wir haben rausgefunden, also früher gab es immer mal bei uns so einzelne Personen, die solche Trainings angefragt haben. Was wir jetzt rausgefunden haben, ist, dass in der Regel das wirklich so gemacht wird, dass Unternehmen das buchen und auch eine eigene Unternehmensgruppe zusammenstellen. Also dafür spricht die Anzahl von, ich glaube, ungefähr 10 waren es, die im Durchschnitt an einem so einem Training teilgenommen haben. So, und dann haben wir natürlich für uns auch noch so interne Sachen rausgekriegt. Und zwar ist es gut zu finden auf unserer Homepage. Da war die Antwort so ein bisschen ein beherztes, naja, jein. Das sind natürlich auch Dinge, die wir dann einfach brauchen und wo wir dann einfach auch das Thema der Auffindbarkeit verbessern können. Wir haben auch rausgefunden, wie der Zuschuss, der ja immerhin 75 Euro pro Person beträgt, ankommt und ob der für Unternehmen ein Grund ist, so ein Training zu buchen.
Wie teuer wäre so die Gesamtsumme? Also
naja, bei der Gesamtsumme, da gibt es wie überall so ein gewisses Spektrum, was sich auch unterscheidet zwischen Stadt und Land, zwischen dem Anbieter.
So ungefähr, dann weiß man hier so, oh, 75 Euro kommen dazu, dann kann man sich das ausrechnen.
Naja, ich würde mal sagen, dass es viele Trainings gibt, die mittlerweile so im Bereich von 100 bis 130 liegen. Also zumindest die, die auf den klassischen Übungsplätzen stattfinden.
Also wird gut bezuschusst, ist doch schon mal cool.
Ja, es wird auf jeden Fall gut bezuschusst. Und das finden auch, ich glaube, das waren fast 90% der Befragten, die gesagt haben, dass das natürlich schon für sie ein Argument war, das in Anspruch zu nehmen. Ja, was haben wir noch rausgefunden? Wir haben rausgefunden, wer nimmt überhaupt an den Trainings teil? Also in der Regel sind das Menschen ohne Führungsaufgaben. Wir haben durchschnittlich 11 Teilnehmende pro Trainings. Und wir haben natürlich auch die Gründe rausgefunden und haben gefragt, warum machen Leute sowas? Und die meisten haben tatsächlich gesagt, sie machen das, weil sie sicheres Verhalten im Straßenverkehr fördern und verbessern wollen. Dann gibt es auch, ich glaube, das waren fast 3/4 der Befragten, die angegeben haben, dass sie häufig Dienstfahrten machen. Und es gab natürlich auch diesen Wunsch, das betriebliche Unfallgeschehen zu senken.
Welche Angebote zum Thema Mobilität gibt es denn noch bei der BGW, Lars?
Also, darüber hinaus haben wir auch noch einen ziemlichen Schwerpunkt bei dem Thema sichere Beförderung von Menschen mit Behinderungen. Da gibt es ein Seminar, wo man das ausführlich lernt. Es gibt schriftliche Materialien dazu und es gibt sogar Lernvideos dazu, weil gerade dieses Thema, wie sichere ich jemanden, der in einem Rollstuhl zum Beispiel von zu Hause in eine Einrichtung gebracht wird, da ist das ein ganz spannendes Thema und da ist auch sehr viel Unkenntnis draußen und manches ist auch nicht so wirklich klar geregelt und da wollen wir mit dem Seminar helfen und auch mit unseren Materialien dazu. Was ich ja auch mal ganz schön finde, was wird es noch geben? Du hast mich ja vorhin gefragt, was können Betriebe eigentlich tun, um sich mit dem Thema Verkehrssicherheit zu beschäftigen? Wir hatten da über lange Jahre einen Ratgeber zu der Thematik. Den gibt es jetzt momentan nicht mehr. Aber wir werden an einer Checkliste arbeiten, die wahrscheinlich so Anfang nächsten Jahres rauskommen soll, wo dann Betriebe schnell und auf einen, naja, nicht auf einen Blick, das ist immer zu viel versprochen, erkennen können, wie sie sich zur Verkehrssicherheitsarbeit gut aufstellen können. Und was es auch geben wird, und das freut mich total, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass wir gemeinsam mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft ein Präventionszentrum in Hamburg gerade bauen und wahrscheinlich in 2026 eröffnen werden. Was ich da ganz toll finde, ist, dass es da auch unterschiedliche Praxiswelten gibt. Also zum Beispiel gibt es eine Praxiswelt zum Thema Umgang mit Gewalt und Aggression, also wo nicht nur die Besucher dieser Seminare, sondern auch jeder, der es interessiert, kann kommen und sich das angucken. Und genauso wird es dort auch eine Praxiswelt zum Thema Mobilität sicher unterwegs geben, die sich die Leute in Hamburg und vor allen Dingen auch unsere Gäste und Seminarteilnehmende sich da angucken können. Und die können dann, glaube ich, sehr haptisch erleben, was Mobilität und Verkehrssicherheit ausmacht.
Ich freue mich jetzt schon, wenn alles fertig gebaut ist, dort die Reportagefolge zu machen, um alles kennenzulernen.
Das ist schön und ich würde mich sehr freuen, wenn du da hinkommst, dir das Präventionszentrum und die ganzen Ausstellungen genau anguckst und spannende Reportagen darüber veröffentlichst.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Und natürlich gibt es auch sehr viele Fahrsicherheitstrainings, die die BGW anbietet. Du hast es vorhin ja erwähnt. Vielen Dank für die ganzen Infos, Lars.
Ja, total gern geschehen. Dann hoffe ich, dass wir oder jemand anders uns zu der Thematik, vor allen Dingen auch zur sicheren Mobilität von Menschen mit Behinderungen, bald mal wieder hier hören.
Musik. Jetzt haben wir von Lars schon einiges über die Fahrsicherheitstrainings und die Angebote der BGW gehört. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Darüber spreche ich jetzt mit Kai Schulte. Er ist Referatsleiter für die Unfallprävention auf Dienstwegen. Hallo Kai.
Hallo Ralf. Ganz schönen guten Tag.
Das ist ja mal interessant, dass für Dienstwege extra Unfallprävention gemacht werden. Ist man, wenn man dienstlich unterwegs ist, mehr gefährdet? Fährt man da anders oder warum wird das so extra gemacht?
Naja, die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen haben einen klaren Präventionsauftrag. Und wenn ich dienstlich unterwegs bin, ist meine Firma halt auch für die Sicherheit meiner Mobilität verantwortlich. Und deswegen gibt es auch extra diesen Bereich der Dienstwege-Unfallvermeidung. Insbesondere vor dem Hintergrund, ich möchte sagen, also wenn man dienstlich unterwegs ist, hat man ja nicht nur dieses normale Fahren oder unterwegs sein im Verkehr, sondern man hat ja auch noch den Auftrag, den man zu erfüllen hat. Der schwirrt halt einfach im Kopf mit herum. Und dadurch kommt das teilweise zur Ablenkung im Straßenverkehr. Deswegen muss man hier noch mit einer besonderen Präventionsangeboten halt vorangehen.
Gibt es denn mehr Unfälle, wenn man privat unterwegs ist oder wenn man dienstlich unterwegs ist?
Nein, es gibt natürlich definitiv mehr Unfälle, wenn man privat unterwegs ist, weil die Fahrzwecke, die Fahrmotive sind auch ein paar andere als die im dienstlichen Zusammenhang. Aber ich sag mal, die Unfallstatistik gerade im Bereich der Berufsgenossenschaften der Unfallkassen ist schon dramatisch genug. Also es verunglücken leider sehr viele Menschen, Beschäftigte auf den täglichen Wegen auch zur Arbeit hin und dann wieder zurück nach Hause und dann während der Dienstfahrten. Und da muss man einfach mit Präventionsangeboten wirklich die Menschen etwas geben, dass sie die Mobilität auch sicher gestalten.
Genau, das ist so eine Grauzone. Wenn ich jetzt mit meinem eigenen Wagen zur Arbeit fahre, dann ist es jetzt noch nicht unbedingt die Dienstfahrt, aber irgendwie ja doch.
Das ist schon eine beruflich bedingte Fahrt. Also wir haben es mal vor Jahrzehnten untersuchen lassen, was passiert da eigentlich? Es ist die Fahrt morgens zum Arbeitsplatz, da ist man noch so mit dem Kopf so halb im heimischen Gehege, aber doch schon ein bisschen in der Produktivität, die auf einen zukommt. Und wenn man abends dann oder nach späten Nachmittag von der Arbeit wieder zurück nach Hause fährt, dann nimmt man teilweise noch die Gedanken des Büros mit in den Verkehr. Und das macht die Dramatik aus. Also wir haben sehr, sehr viele Wegeunfälle. Also genau diese Unfälle, die auf den Fahrten von zu Hause zur Arbeit oder zurück passieren.
Wir haben es ja auch eingangs schon als Beispiel so mitbekommen, dass da eben tatsächlich einiges passiert hier in der Podcast-Folge. Kai, du veranstaltest selbst Fahrsicherheitstrainings. Wie läuft so ein Training ab? Was wird da gemacht?
Also wir haben ganz unterschiedliche Angebote, was Fahrsicherheitstrainings angeht. Ich will mal ein ganz praktisches, sehr effizientes Training beschreiben. Das ist das Eco-Safety-Training. Sprich, da versuchen wir in einer 1-zu-1-Konstellation mit Beschäftigten über sichere Mobilität nachzudenken, und zwar im Realverkehr. Also sprich, wir wissen von der Unfallstatistik her, dass die Unfälle eher in der bekannten Gegend passieren. Also mehr im Umfeld des Wohnortes oder im Umfeld des Arbeitsplatzes. Also versuchen wir mit unseren Trainern, Trainerinnen direkt an diese Orte zu kommen, wo die Beschäftigten sind und nehmen auch ihre Fahrzeuge. Und dann wird eine erste Runde gefahren, ungefähr 15, 20 Minuten, ein Trainer, eine Trainerin mit einem Beschäftigten oder einer Beschäftigter. Und dann guckt sich der Trainer mal ganz in Ruhe an, wie ist denn das Fahrverhalten eigentlich? Also gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten oder gibt es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, da noch die Kompetenz zu steigern, ähnliches. Und nach dieser etwa 15, 20 Minuten Fahrt setzen die beiden sich also im Auto einfach für 5 Minuten zusammen und sprechen mal durch, was könnte man tun? Und dann muss die Beschäftigte oder der Beschäftigte entscheiden, oh ja, ich nehme diesen Tipp an, das würde ich gerne mal probieren. Oder ich möchte die beiden Tipps haben und würde die gerne mal ausprobieren. Und bei dem dritten Tipp, das möchte ich eigentlich gar nicht machen. Dann hatte der Trainer, die Trainerin die klare Aufgabe, die zweite Runde, die genauso abläuft, sich auf diese Tipps zu konzentrieren, die die Beschäftigten eigentlich haben wollen. Und dann kommt aus dem Trainingsbereich, wird es eher so ein Coaching-Bereich. Also der Trainer, die Trainerin unterstützt während der Fahrt durch leichte Kommentare, sagen wir mal so, Abstand ein bisschen vergrößern. Oder guck mal vorne, die Ampel ist rot, du brauchst gar nicht mehr beschleunigen. Durch solche ganz einfachen Tipps sehr viel
positiv. Das bitte ganz vielen Autofahrerinnen und Autofahrern raten. Das verstehe ich nämlich nie.
Ja, das ist so. Ja, ganz einfache Tipps und das aber wirklich in realen Verkehrssituationen, dass die teilnehmenden Personen auch wirklich sofort ein positives Erlebnis haben. Mensch, die hat funktioniert. Ich sag mal, das Größte, ein ganz, ganz großer Widerstand existiert vielen bei der Abstandsvergrößerung. Ja, also zu dem vorausfahrenden Fahrzeug mal etwas größeren Abstand einzuhalten. Dann kommt sofort so ein Gegenargument, wenn ich das tue, wird einer reinscheren und ich muss wieder abbremsen und irgendwann müsste ich eigentlich stehen bleiben. Und das muss man in der Praxis einfach erleben, dass es gar nicht stattfindet. Sondern man vergrößert den Abstand, schafft sich damit mehr Sicherheit. Und wenn jetzt jemand wirklich mal reinfährt, dann bleibt er nur ganz kurz drin. Er wird gleich wieder ausscheren oder wird abbiegen. Also dieses runtergebremst zu werden, findet nicht statt. Und das kann man aber nur in der Praxis erleben. Und dafür können Sie die Trainerinnen und Trainer halt da, die genau auf solche Momente hinweisen, sagen, guck dir das mal an. Du kannst deinen Abstand vergrößern, es funktioniert. Da passiert gar nichts. Der bremst dich nicht ab. Probier das einfach mal weiter.
Du hast eben auch gesagt, meistens passieren die Unfälle in dem gewohnten Umfeld, also noch so in der Nähe zu Hause oder schon so kurz vor der Arbeit. Warum ist das so? Fühlt man sich da schon so sicher, dass man nicht mehr so richtig aufpasst?
Alles, was ich kenne, sehr gut kenne, da konzentriere ich mich nicht mehr so auf die Dinge. Es ist so eine falsch wahrgenommene Sicherheit, die ich da habe. Also ich bin in meinem vertrauten Umfeld und deswegen gehe ich davon aus, dass mir da gar nichts passiert, weil ich habe genug Erfahrungen an der Stelle. Und das kennt man sicherlich auch mal vom Laufen. Also auch in der Wohnung umherlaufen. Ne? Man hat ja ganz vertrauten Wege. Und wenn dann aber irgendwie vielleicht ein Stuhl mal falsch steht, also nicht in dieser gewohnten Stellung, und man dann dagegen läuft, dann sagt man, oh, habe ich gerade nicht mitbekommen.
Kleine Kinder bauen ja auch immer gerne mal abartige Fallen in der eigenen Wohnung so auf. Ja, also wenn man dann Eltern ist, dann geht man auch ganz anders durch seine eigene Wohnung. Worauf legst du als Trainer besonders den Fokus bei den Trainings? Also achtest du auch zum Beispiel auch mal drauf, wie ist eigentlich die Sitzposition? Der fährt ja immer falsch, der müsste viel weiter oben stehen oder so.
Das ist das Erste, was wir machen. Also zu gucken, die richtige Sitzposition ist ein A und O. Und wenn wir da schon merken, oh, das geht gar nicht, weil da hat man nicht wirklich Kontrolle über die Pedale und nicht Kontrolle über das Lenkrad. Und dann weisen wir schon darauf hin, mal anderes auszuprobieren. Also mal eine vernünftige Sitzposition einzunehmen. Sagen, und jetzt probier mal aus, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Und das Wichtige ist ja, die Rückmeldung zu bekommen. Also ich darf nicht mit meinen Tipps nicht gegen die Wünsche der Beschäftigten argumentieren. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist, sie zu supporten, zu unterstützen, zu sagen, probier mal aus, wie gefällt es dir gerade? Funktioniert das so oder ist da irgendwas unangenehm oder was ist angenehm, was können wir noch verändern? Und da muss der Beschäftigte, die Beschäftigte mit die Entscheidung treffen. Und nur wenn das funktioniert, dann habe ich auch eine Akzeptanz. Wenn ich versuche, irgendwie mein Ding den Leuten aufzudrücken, dann geht's schief. Ja, also ich darf nicht dagegen arbeiten.
Bei immer mehr Trainings müsste jetzt ja auch die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr steigen. Wie hat sich denn die Lage hier verändert? Hat sich überhaupt schon was geändert, nachdem Kai immer neben einem sitzt?
Es wäre schön, wenn wir das messen könnten. Also es ist ganz schwierig zu messen. Die allgemeine Unfallstatistik, die hilft mir nicht wirklich weiter. Also ja, wir haben einen Rückgang der Schwerverletzten, wir haben einen Rückgang auch der Getöteten. Jetzt nach der Pandemie, da war es richtig weit unten. Jetzt steigt es wieder leicht an, aber es ist immer noch besser als 2019. Aber wir haben auch Verschiebungen, weshalb die Unfallstatistik mir nicht wirklich weiterhilft. Also wir haben steigende Unfallzahlen im Pedelec-Bereich, also massiv steigend in den letzten Jahren. Und das macht die Unfallstatistik nicht wirklich für uns als Messkriterium sichtbar. Wir haben eine Langzeituntersuchung gemacht von einigen Trainings. Also wirklich mal 11 Monate vorher geguckt und 11 Monate später. Und da wissen wir genau, bei den Eco-Safety-Trainings, dass wir eine Reduktion der Haftpflichtschäden um etwa 34% hatten. Und eine Reduktion der Vollkaskoschäden auch um etwa 30%. Und das ist dann ein Indiz für uns. Ja, anscheinend wirken diese Trainings. Weil wenn ich wirklich es schaffe, nach 11 Monaten noch eine Reduzierung der Haftpflichtschäden und Vollkaskoschäden hinzubekommen, bei dieser Stichprobengröße, und das waren mehr als 100 Fahrerinnen und Fahrer, übrigens auch in Hamburg, ne? Das war von den Hamburger Wasserwerken. Und das ist ein klares Indiz. Also werden die Techniken angenommen und wir schaffen es. Aber die allgemeine Unfallstatistik, die kann ich da schwer ranziehen.
Neben Autos spielen vor allem ja auch in den letzten Jahren andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel E-Bikes, E-Roller eine immer größere Rolle im Straßenverkehr. Wie beeinflussen solche Trends deinen Job? Bist du dann hinten mit drauf auf dem E-Roller und fährst dann zusammen los?
Das nicht. Mein Job ist in solchen Momenten, wenn wir Trends erkennen, zu gucken, okay, welche Präventionsmaßnahmen bräuchte ich jetzt eigentlich, um diesem Trend entgegenzuwirken? Und nachdem wir eine starke Entwicklung im Pedelec-Bereich haben, also das, was umgangssprachlich als E-Bike bezeichnet wird, haben wir ganz klar Pedelec-Trainings konstruiert. Also zu gucken, wie kann ich Beschäftigten, die auch dienstlich mit dem Pedelec unterwegs sind, aber auch im Freizeitbereich, vielleicht gute Fahrtechniken anbieten, um möglichst sicher mit dem Pedelec unterwegs zu sein. Und auch da gibt es mittlerweile große Unternehmen, die also ihre Beschäftigten mit durch solche Trainings durchlaufen lassen, die halt viel mit dem Pedelec unterwegs sind. Und beim E-Tretroller oder E-Scooter, wie er wunderschön heißt, da denke ich, was wir machen, ist eher so ein Perspektivwechsel. Also zu gucken, ja, da benutzt jemanden einen E-Scooter. Warum? Welchen Grund gibt's dafür? Und mit welchen besonderen Risiken bin ich eigentlich da unterwegs? Ein richtiges fahrphysikalisches Training kann ich da kaum anbieten, weil die Dinger sind so unterschiedlich. Da muss man wirklich ganz individuell herangehen. Aber eher muss man im Kopf mit den Leuten arbeiten. Sagen, was ist das eigentlich für ein Fahrzeug? Und wo liegen die besonderen Risiken? Und was muss ich eigentlich tun, damit das möglichst nichts passiert?
Also ein befreundeter Zahnarzt hat mal zu mir gesagt, er liebt diese E-Roller, weil bei einem Unfall garantiert mit dem hohen Lenker immer ein paar Zähne weggehauen werden.
Mit Sicherheit, da gebe ich ihm sogar recht. Also ich finde die drei Unfälle, die wir im E-Scooter-Bereich haben, die finde ich schon höchst dramatisch. Aber das ist für mich kein richtiges Fortbewegungsmittel in dem Sinne. Also es hat noch nicht einen Stellenwert wie ein Fahrrad oder ähnliches. Ich glaube, dass viele Leute auf diese E-Scooter steigen, um einfach so ein bisschen Spaß zu haben. Und Spaß haben im normalen Straßenverkehr ist der falsche Ansatz. Wenn ich Spaß haben will, muss ich woanders hin. Dann muss ich mir irgendeine Rennstrecke suchen oder irgendeinen Parcours. Gibt's ja genug von. Aber der reale Straßenverkehr ist eben keine Spaßveranstaltung. Und insofern sollte ich mir sehr genau überlegen, wie ich mit solchen Geräten umgehe.
Hast du für uns noch ein paar praktische Tipps, damit wir alle sicherer unterwegs sind?
Ich könnte viele praktische Tipps geben, aber worüber sich man wirklich klar sein muss. Unfälle werden auf der einen Seite zwar verursacht, aber es gibt die zweite Variante, sie werden auch nicht verhindert. Also jeder draußen im Straßenverkehr hat viele Möglichkeiten. Also ich kann, wenn ich einen Fehler mache, eigentlich darauf hoffen, dass andere meinen Fehler korrigieren. Das Gleiche wäre von mir aus. Wenn ich sehe, andere machen einen Fehler und ich korrigiere das einfach durch mein Verhalten, habe ich weniger Unfälle, deutlich weniger Unfälle. Wenn ich selbst merke, oh, es ist gerade eng geworden, kritisch geworden, dann darf ich mir nicht sagen, habe ich gerade noch gemeistert, sondern eigentlich muss ich gucken, mich zu hinterfragen, warum ist die Geschichte eigentlich gerade passiert? Wo war der Knackpunkt? Warum bin ich überhaupt in so eine etwas kritische Situation hineingefahren? Ich habe ja mitgewirkt an der Stelle. Und wie hätte ich das vorher vermeiden können? Also diese Selbstreflexion, mal drüber nachdenken. Das Zweite, was, glaube ich, immens wichtig ist im Straßenverkehr, ist so eine Grundeinstellung. Ich beschreibe das immer mit, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Ich sollte eher rangehen mit, das Glas ist halb voll. Also sprich, da draußen im Straßenverkehr, da bewege ich mich mit anderen Personen, die nicht meine Feinde sind, sondern ganz im Gegenteil. Jeder möchte ja irgendwo nur vielleicht zur Arbeit fahren, zur Kita fahren, nach Hause fahren. Also sie haben alle so eine eigene Motivation, etwas zu tun, aber nicht die Motivation, ich möchte andere schädigen. Und wenn ich eher mit so einem Partnerschaftsgedanken herangehe und vielleicht immer mit einem Lächeln auch nur im Straßenverkehr teilnehme, dann wird das Ganze viel entspannter. Wenn ich aber schon denke, das sind wieder meine Feinde, da ist so viel Aggressivität oder ähnliches, dann habe ich so eine Einstellung, wo mir sofort auffällt, wenn jemand einen Fehler macht, ah, der Böse oder die Böse. Und das darf nicht passieren, muss es viel gelassen werden. Das sind so grundsätzliche Tipps. Und den dritten, den ich gesagt habe, Abstand, das A und O. Und Geschwindigkeit bitte anpassen und nicht übertreiben.
Ist das so meine subjektive Wahrnehmung oder achten die Menschen nicht mehr so 100% auf sich? Also ich meine, dass ich früher viel öfter reingelassen wurde irgendwo. Ich muss jetzt abbiegen, da gibt's keine Ampel und dann fahren die ganzen Autos halt vor mir her und dann weiß ich schon so, oh, da ist ja auch schon die Ampel jetzt wieder rot geworden. Jetzt könnten sie ja mal diese Lücke lassen, damit ich jetzt reinfahren kann und nein, oh, steht wieder einer genau da vor meiner Nase und ich muss wieder warten, weil ich kann jetzt nicht diese Lücke nutzen. Und wann lernen Deutsche es endlich mal, wenn es eine Spurverengung gibt, auch wirklich ganz ran zu fahren und sich nicht schon 3 Kilometer vorher auf diese eine Spur, die frei bleibt, hinzustellen. Nur damit man später die, die es richtig machen und durchfahren bis nach vorne eben nicht reinzulassen.
Das sind genau die richtigen Beispiele. Das sind so einfache Beispiele. Da habe ich eine Straßenverengung. Und jetzt kommt sowas normal Menschliches. Also man hat ein bisschen Sorge, was passiert eigentlich, wenn ich ganz dicht an dieser Straßenverengung dran bin. Deswegen versuchen viele möglichst früh zu wechseln. Und ärgern sich dann natürlich, wenn andere weit nach vorne fahren.
Aber ja, warum?
Ja, nein, sie ärgern sich. Es ist blöd gelaufen in dem Moment. Aber das richtige Verhalten wäre wirklich gewesen, nach vorne bis zur Engstelle und dann erst einfädeln. Das ist das Reißverschlussverfahren. Und jetzt kann ich beschreiben, der Reißverschluss in einer Hose, der Reißverschluss in einem Pullover ist relativ einfach. Es fängt immer an der engsten Stelle an und man zieht den langsam hoch. Wenn ich aber wie diesen Reißverschluss an 3 Stellen aufmache, das geht nicht. Also keine Hose hat einen Reißverschluss, der an 3 Stellen gleichzeitig geöffnet werden kann. Und das muss man sich einfach im Kopf zu Gemüte führen. Was bedeutet das? Und die aus Sorge, sie kämen nicht mehr richtig rüber, sich sehr früh einordnen und dann anfangen sich zu ärgern, dass andere ist auf weiter Folge, das produziert einfach Unmut im Straßenverkehr, der unnötig ist. Wir haben auch die Tendenz, jetzt sage ich mal mit dem reingelassen werden insgesamt, es gibt so einen großen Nachteil von manchen Fahrerassistenzsystemen. Ein großer Nachteil ist der tote Winkelassistent. Also wo in den Spiegeln dann wirklich dann dieses gelbe Pfeilchen oder auch ein gelbes Zeichen oder auch ein rotes auftaucht. Das verführt viele dazu, wenn sie einen Fahrstreifen wechseln wollen und sehen dann plötzlich, okay, da ist hier ein toter Winkel, dass sie jetzt nicht den Blinker setzen. Also so als Ankündigung, ich möchte ganz gerne. sondern warten, bis dieses Zeichen weg ist und dann schon anfangen zu lenken und während des Lenkens erst den Blinker setzen. Das macht so ein bisschen urplötzliches Verhalten für andere von außen sichtbar und ärgert die auch. Eigentlich müssen wir wieder zurückkommen zu sagen, ich muss viel früher meine Absichten ankündigen. Das heißt nicht, dass ich sofort einen Spurwechsel mache, um Gottes Willen, sondern ankündige, teile den anderen mit, ich habe Folgendes vor und gebe ihnen auch mal die Zeit, darauf zu reagieren. Und da denke ich, ist Gelassenheit, Geduld, das ist so ein bisschen A und O im Straßenverkehr. Wir sind da ein Miteinander und wir alle wollen irgendwie nur von A nach B kommen.
Interessant, Kai, dass auch Technik unser Fahrverhalten schon ein bisschen verändert und andere das dann dementsprechend interpretieren wie, der war schon wieder zu faul zum Blinken oder rauscht hier einfach so vor meine Nase. Ich werde auf jeden Fall die Gelassenheit, und du hast vorhin auch gesagt, einfach mal fröhlicher ins Auto gehen schon mal mitnehmen. Abschließend möchte ich von dir noch gerne wissen, ich bin nun auch mit dem Fahrrad viel unterwegs und ich finde es immer sehr gefährlich teilweise, egal in welcher Großstadt. Du bist in Berlin, ich kenne Hamburg gut und München und so weiter, aber es gibt auf dem Weg zur Arbeit und unter sehr, sehr kritische, gefährliche Stellen für Fahrradfahrer, weil es einfach baulich blöde gelöst ist. Gibt es das auch, dass viele, die eben Fahrradsicherheitstrainings haben möchten, eben auch sagen, ich habe hier eigentlich permanent Angst, dass ich umgenietet werde. Und in Deutschland haben die Lkw auch immer noch nicht immer diesen toten Winkelschutz, wie er eigentlich sein sollte, wie er in anderen Ländern ist.
Das ist ein ganz, ganz kritisches Thema. Also ja, wenn ich Fahrräder betrachte oder fahrradfahrende Personen betrachte und dann nehmen wir mal die großen Nutzfahrzeuge, mir reichen auch schon Lieferfahrzeuge, also kleine Transporter. Da muss man sich die Frage stellen, okay, wer ist schwach, wer ist stark? Oder wer ist geschützt, wer ist ungeschützt? Jetzt nehme ich mal diese vier Begriffe. Ich bin als radfahrende Person immer die ungeschütztere Person gegenüber Autos. Aber in vielen Situationen im Straßenverkehr bin ich die stärkere Person, weil ich viel mehr Möglichkeiten habe, etwas zu tun. Beispiel jetzt rechts abbiegende LKWs und noch schlimmer sind Transporter. Also ich nehme mal so Paketauslieferer. Wenn die rechts abbiegen und schon die Räder eingeschlagen haben und schon leicht nach rechts abgebogen sind, können die im Spiegel schlichtweg nichts mehr sehen. Sie können einfach die radfahrende Person rechts neben sich nicht sehen, wenn sie nicht irgendeine technische Unterstützung kriegen. Aber im Spiegel nicht sichtbar. Und da muss ich als radfahrende Person einfach sagen, okay, ich komme auf dieses Fahrzeug zu, ich bin vielleicht vermeintlich, hätte ich recht, ne, weil ich fahre geradeaus weiter, aber jetzt muss ich in den Spiegel gucken. Und wenn ich die fahrende Person nicht sehe, dann heißt das für mich höchste Vorsicht und zurückbleiben. Weil wenn ich sie nicht sehen kann, kann sie mich auch nicht sehen. Und das ist eigentlich dieses Signal. Es ist so ein anderes Verkehrsraum-Scan, was ich als radfahrende Person mir angewöhnen muss. Sehe ich die andere Person? Und wenn ich sie nicht sehen kann, bin ich auch nicht sichtbar. Und dann heißt das zurückbleiben, weil ich habe dann die schlechten Karten.
Vielleicht ändert sich auch ein bisschen die Verkehrsführung auch in Deutschland, dass die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen nicht die ganze Zeit immer zurückstecken müssen und an alle anderen denken müssen, weil die Verkehrsführung es so tatsächlich hier vorsieht.
Ja, da kann man nur sagen, infrastrukturell können wir noch eine ganze Menge machen. Also das A und O, bin ich ganz ehrlich, ist Verkehrstrennung. Also ist die sicherste Variante Verkehrstrennung. In Irland, in Nordirland, in Belfast haben sie ganz klare Regelungen. Naja, auch in Dublin. Also ich nehme mal ganz den irischen Raum. Da werden die Fußgänger sauber von allen Autofahrern getrennt. Sprich, es gibt Ampelphasen, wo nur Fußgänger gehen können, zwar auf allen vier Seiten. Und dann gibt es die Ampelphase, wo sie stehen müssen, dann wird es der Fahrverkehr freigegeben. Das ist eine ganz saubere Verkehrstrennung. Sie haben in Belfast die Straßen umgebaut. Wo vorher zwei Fahrstreifen waren für beide Richtungen, ist ein Fahrstreifen komplett weggenommen worden und der gilt nur noch für Radfahrer in beiden Richtungen. Und dafür sind die anderen Einbahnstraßen. Und dann kriege ich eine saubere Verkehrstrennung hin. Das ist eine ganz sichere Variante. Und da haben wir, ich sag mal, in Deutschland doch ein sehr, sehr hohes Potenzial, etwas zu optimieren.
Vielen Dank, Kai, für diese wertvollen Tipps und auch mal mit Blick in die Zukunft, was hier vielleicht noch baulich passieren muss, damit wir hier noch sicherer im Straßenverkehr unterwegs sein können.
Sehr gerne, Ralf. Hat Spaß gemacht, danke.
Das war's zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ja, dann lasst auch gerne eine Bewertung oder auch einen Kommentar da. Weitere Infos und alle Folgen zum Nachhören findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Website der BGW. www.bgw-online.de/podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.